Ja, einen schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Arno Blaschek. Für die, die mich noch nicht kennen, ist schon gesagt worden, ich komme aus Passau, bin Vater von vier erwachsenen Kindern, alle mittlerweile in festen Händen, nicht, dass sich jemand Hoffnung macht. Drei Mädchen, ein Sohn. Und ja, genießen es, wenn wir als Familie mal zusammen sind, wie letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, weil sie schon in aller Welt verstreut sind. Und vielleicht sieht man es mir an, vielleicht auch nicht. Wir werden Großeltern im Januar. Ja, ganz besondere Freude natürlich, neuer Lebensabschnitt auch für mich. Ansonsten bin ich Finanzbeamter im Außendienst, im Prüfungsdienst des Finanzamts Passau, mache also Hausbesuche nach wie vor und leite zusammen mit Christina Zels, die Pastorin bei uns in Passau ist, mit einer Halbtagsstelle die Gemeindegründung FEG Passau. Wir sind da seit 4,5 Jahren dort, wie gesagt, sind von Garmisch-Partenkirchen dorthin gezogen, um die Gemeindegründung dort mit zu leiten und zu unterstützen. Und erleben, dass es gar nicht so einfach ist, dass wir nicht einen rasenden Erfolg haben, dass wir langsam wachsen, beständig und dass wir auch ja, uns eigentlich schon als Gemeinde fühlen. Wir sind so 8 Leute, manchmal 12. Harter Kern sind 8. Und wir reden von unserer Gemeinde, aber wir sind es eigentlich noch nicht auf dem Papier. Das ist natürlich auch eine gewisse Spannung. Wie diese Spannung auszuhalten ist, wie es so in Passau aussieht, da bin ich ganz froh, dass ich heute nicht alleine hier bin, sondern dass ich von zwei gestandenen Mannsbrüdern begleitet worden bin, halt früher. Das ist der Tobias und der Sebastian. Stellst du mal kurz auf? Ja, genau. Und da haben wir gedacht, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn ihr nicht alles so bloß von mir oder der Christina vielleicht mal hört, sondern einmal welche Fragen kennst, die mit dabei sind, mit unterwegs sind, schon seit langer Zeit und sehr treu und auch Verantwortung übernommen haben in dem ganzen Projekt. Fragt's die beiden dann hinterher, bitte. Ja, unser Lesungstext, den haben wir schon gehört. Wir sind auch super hingeführt worden, finde ich, in die Thematik, um die es heute gehen soll. Und ich habe was, was die meisten von euch nicht haben, das ist dieser Gottesdienstplan, der perfekt ist wie immer. Vielen Dank, Elke. Und was mir besonders gefällt an dem Plan ist, da steht jetzt 10:34 Uhr Predigt, wenn ihr also einen Uhrenvergleich macht. Wir sind also full in time. Aber was ihr nicht sehen könnt, was ich aber sehr wohl vor Augen habe, der Plan hört da auf. Keine Uhrzeit mehr. Ab da vor allem keine Länge, was die Predigt betrifft. Und ihr kennt sicher Predigten, ne? Die sind richtig lang meistens. Und das liegt daran, ne? Da steht nichts drin. Und dann denkt sich der Prediger, ja, ihr gehört jetzt mir für die nächste Stunde. Nee, also ich will versuchen, das jetzt schon auch sehr komprimiert auch hier zu behandeln, das Thema. Aber erstmal Respekt, ihr liegt jetzt nicht im Schatten unter einem Baum oder irgendwo im Freibad oder latscht irgendwo durch die wunderschöne Gegend, sondern ihr seid hier mit mir. Und das macht deutlich, dass es noch was Schöneres und Wichtigeres gibt, als die herrliche Landschaft zu genießen, nämlich Gott zu begegnen. Und damit das passiert, glaube ich, ist eigentlich nur die Voraussetzung da, dass wir uns ihm öffnen. Dass wir uns diese Zeit jetzt nehmen und einfach mal hören und erleben, dass sein Heiliger Geist irgendwas von dem, was ich jetzt sage, vielleicht im besten Fall umsetzt in dein Leben, in mein Leben. Ich bin gespannt, ob das passiert. Eine Frau, so Mitte 50, arbeitet auf dem höchsten, hat den höchsten Arbeitsplatz, den es so gibt in Deutschland. Wo könnte der liegen, dieser höchste Arbeitsplatz? Auf der Zugspitze natürlich, 2964 Meter hoch. Auf dem Zugspitzplatz gibt es so eine Forschungsstation, da ist sie beschäftigt. Und sie fährt da jeden Tag also mit der Gondel rauf in die Arbeit. Und irgendwann merkt sie, dass ihr diese Fahrerei ziemlich schwer fällt. Sie müssen bloß einen kleinen Weg gehen, eigentlich da oben in dieser Höhe. Aber dieser kurze Weg wird immer schwieriger für sie. Und irgendwann ist sie so in Atemnot, dass sie sagt, das kann es eigentlich nicht mehr so richtig sein. Mit der Höhe ist es nicht mehr erklärbar und sie geht zum Arzt. Und dieser Arzt stellt eine erschütternde Diagnose. Er teilt dieser Frau mit, dass sie an Lungenkrebs leidet. Sie hat drei halbwüchsige Jungs daheim. Sie ist Älteste in der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen. Und ihr könnt euch vorstellen, was jetzt im Anschluss passiert. Die gesamte Gemeinde betet für diese Frau und ihre Familie um Heilung. Und viel hoffen, viel bangen. Manche haben den Eindruck, Gott will ein Wunder an ihr tun. Aber diese Frau stirbt innerhalb eines halben Jahres. Und die Frage ist, was das mit unserem Glauben macht. Und ich bin überzeugt davon, dass wir ähnliche Erfahrungen kennen. Vielleicht kennt ihr die, oder sicher kennt ihr die aus dem eigenen Gemeindeleben, aber auch persönlich. Dass wir davon überzeugt sind, dass Gott Wunder wirken will, dass wir ihm alles zutrauen, dass wir beten und das, was wir uns wünschen, trifft nicht ein. Was macht es mit dir, mit mir? Ich habe gemerkt, dass ich dann in einer Gefahr stehe. Nämlich in der Gefahr, Gott nur noch das zuzutrauen, wo ich denke, das ist menschlich möglich. Nicht mehr meine Erwartungen so hoch zu schrauben, weil ich ja diese Negativerfahrung gemacht habe und sie prägt mich ein Stück weit. Aber ich glaube, dass das eine Gefahr ist und nicht die Reaktion, die sich Gott wünscht. Ich kenne Leute, die haben das zum Lebensstil kultiviert. Die nehmen immer das Schlechteste an. Vielleicht kennst du auch solche Menschen. Sie nehmen immer das Schlechteste an, weil sie da nicht mehr enttäuscht werden können. Nur noch positiv überrascht. Aber ihr Lieben, ist das der Weg? Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir eine spannende Geschichte. Wir sind schon da mit hineingenommen worden. Da heißt es in 1. Mose 12, in den ersten beiden Versen, der Herr sagte so Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dir viele Nachkommen schenken und dich zum Vater eines mächtigen Volkes machen. So wirst du in aller Welt geachtet sein. An dir wird sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Diese Geschichte hier im Alten Testament beginnt mit einer fantastischen Zusage. Gott fängt an, sich der Menschheit zu offenbaren und er wählt einen Mann aus, mit dem er eine Sippe, ja ein ganzes Volk gründen will. Und das ist eine ganz große Schlüsselrolle, die Abraham hier zukommt. Als Abraham diese Verheißung, diese Zusage Gottes bekommt, war er schon 75 Jahre alt. Und in diesem ersten Teil dieser Zusage wird eigentlich von Abraham nur in Anführungsstrichen gefordert, sich auf den Weg zu machen mit unbekanntem Ziel. Und Abraham vertraut Gott, er macht sich auf den Weg und das bedeutet, dass er vieles, was ihm vertraut war zu dieser Zeit, verlassen und aufgeben muss. Mit unbekanntem Ziel. Aber wenn wir seine Geschichte so ein bisschen im Hinterkopf haben, dann erleben wir auch, dass es keine Erfolgsstory ist, sondern dass es ein Auf und Ab gibt in seinem Leben. Wir haben es vielleicht im Hinterkopf, seine Frau war sehr hübsch und er gibt sie dann mal zeitweise als seine Schwester aus, weil er Angst hat, von einem König umgebracht zu werden, der Gefallen an seiner Frau gefunden hat. Oder er hat Konflikte mit seinem Neffen, der mitgezogen ist mit Lot und sie trennen sich dann und müssen getrennte Wege gehen, um nicht aneinander zu geraten. Später führt er sogar Krieg, um diesen Neffen aus der Gefangenschaft zu befreien. Also er erlebt vieles mit Gott. Er erlebt, wie Gott sich zu ihm stellt, immer wieder neu, obwohl er manche Umwege geht. Aber er gerät eben zunehmend in einen inneren Konflikt, weil diese Verheißung hieß ja nicht nur, verlass dein Land und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Nein, sie beinhaltet ja auch, aus Abraham ein Volk zu machen, einen Stamm zu machen. Und langsam läuft ihm die Zeit weg. Er wird älter und älter, aber ein Sohn ist nicht in Sicht. Wir lesen dann später, wie er mit Gott im Gespräch ist, diskutiert. Der Herr erschien Abraham und sagte zu ihm, erschrick nicht, Abraham, ich werde dich beschützen und reich belohnen. Herr, mein Gott, erwidert Abraham, womit willst du mich denn belohnen? Du hast mir keine Kinder gegeben und ein Sklave, mein Hausverwalter Eliezer aus Damaskus, wird mich beerben. Nein, sagte der Herr, du wirst einen Sohn bekommen. Der soll dein Erbe sein. Und dann führte Abraham aus dem Zelt, sieh die Sterne am Himmel, sagte er, kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abraham vertraute auf die Zusage des Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Also eine wechselvolle Geschichte. Was auffällt ist, dass Abraham sehr offen mit Gott darüber spricht, über diese Spannung, die sich da aufbaut. Die versteckt er nicht, sondern die lässt er raus. Eins zu eins, würde ich sagen. Aber ein Sohn stellt sich eben nicht ein. Und auch das kennt ihr sicherlich. Die Spannung wächst und wächst und dann kommt Sarah auf eine Idee und Abraham ist davon begeistert. Sie bekommen ein Kind, aber eben mit einer Zweitfrau, mit Hagar. Und Ismael kommt zur Welt. Ein Sohn, aber eben nicht der Sohn Sarahs und Abrahams. Dann geht die Geschichte weiter und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo sie lachhaft wird. 1. Mose 17, 15. Dann sagte Gott zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du von jetzt an Sarah nennen. Ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Sie soll die Mutter ganzer Völker werden und Könige sollen von ihr abstammen. Abraham neigte sein Gesicht zur Erde und lachte in sich hinein. Ich bin 100 Jahre alt und Sarah ist 90, dachte er. Wie sollen wir da noch ein Kind bekommen? Er sagte zu Gott, wenn nur Ismael am Leben bleibt, lass doch deine Zusage für ihn gelten. Ich fand es interessant und mir ging es genauso, wenn wir an das Lachen denken an dieser Stelle. Wen haben wir vor Augen? Diese Szene mit Sarah. Ein Kapitel vorher lacht Abraham. Später kommt dann auch die Szene mit Sarah, wo diese Fremdlinge zu Gast sind und wo auch sie in dieser Weise verschmitzt lacht. Oder was für eine Art Lachen ist das, Elke? Bitte?
Leicht höhnisch.
Ja, höhnisch, vielleicht hämisch, also auf jeden Fall so nach dem Motto, ja, das ist jetzt eigentlich nur noch lachhaft. Nicht mehr zu glauben, nicht vertrauenswürdig. Und ich glaube, das ist gut nachvollziehbar, oder? Nach so langer Zeit. Also eine äußerst spannende und wechselvolle Geschichte. Und wenn wir im Hebräerbrief lesen, Kapitel 11, da wird Abraham explizit genannt als einer der Glaubensvorbilder. Und mir tut das immer gut, wenn da Vorbilder genannt werden, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann. Weil ich kenne auch dieses Wechselbad der Gefühle. Dieses Wechselbad zwischen Hoffen und Gott alles zutrauen und dem, dass ich sage, ja, kann nichts werden. Sonst wäre es doch schon längst geworden, oder? Und wir drei Sachen, glaube ich, die wir auf jeden Fall von ihm lernen können, sind, dass Vertrauen dynamisch ist, dass wir im Gehen erst den Weg erkennen und dass es nicht ganz ohne Zweifel abgeht. Und wenn das bei mir und bei uns hängen bleibt, glaube ich, dann sind wir schon ganz gut unterwegs mit Jesus. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Vertrauen, wenn wir über Vertrauen nachdenken, das als etwas sehr Passives betrachten. Also etwas, wo wir vielleicht so unsere Wünsche und Erwartungen Gott sagen und dann lehnen wir uns zurück und schauen mal, was so passiert. Unsere innere Beteiligung hängt meistens davon ab, ob das Wünsche und Bedürfnisse sind, die mit uns was zu tun haben. Also je näher das an uns ranrückt, umso aktiver sind wir vielleicht innerlich. Aber je abstrakter das wird, Weltfrieden. Ja, tolles Gebet, ne? Aber da bin ich nicht so richtig gefordert. Wir warten, wir trösten uns damit, dass Gott zu seiner Zeit schon handeln wird. Es gibt einen Evangelisten, der eine Geschichte erzählt in seinen Predigten. Vielleicht kennt ihr die auch schon. Wenn nicht, dann lernt ihr sie jetzt kennen. Und zwar erzählt er von einem Artisten, der ein Seil über den Grand Canyon gespannt hat. Und wer hat ihn schon mal gesehen, den Grand Canyon? Okay, breit und tief, oder? Also schon wahrscheinlich ziemlich abenteuerlich, darüber zu laufen auf einem Seil. Und bevor die machen natürlich ein bisschen eine Show draus. Und bevor er darüber läuft, fragt er also die Leute, traut ihr mir das zu? Und die Leute sagen, yeah, du schaffst es. Wenn es einer schafft, dann bist es du. Ja, und dann läuft er also über das Seil hin und zurück, kommt ab und zu mal eine Windböe und so, gerät in Schwanken, aber er schafft es. Menge ist begeistert. Ja. Dann geht es weiter und sagt er, traut ihr mir auch zu, ohne meine Balancestange, die 5 Meter lang ist, darüber zu laufen? Freihändig. Menge johlt wieder und sagt, wenn das einer schafft, dann bist es du. Und sie laufen. Er läuft wieder über das Seil, diesmal ohne diese Stange, kommt zurück. Menge begeistert. Traut ihr mir auch zu, mit einer Schubkarre über dieses Seil hin und zurück zu gehen? Gleiche Reaktion. Läuft hin, zurück, begeistert. Traut ihr mir auch zu, einen Menschen in dieser Schubkarre über das Seil zu befördern? Menge johlt. Wenn das einer schafft, dann du. Wer von euch steigt jetzt ein? Stille. Totenstille. Ich finde es eine gute Geschichte, weil sie eins deutlich macht. Es macht einen großen Unterschied, ob ich passiv vertraue, also ob ich sage, du schaffst es, Gott schafft es. Und ich bin außen vor und sitze auf meinem Stuhl da in Gebetshaltung, was nicht schlecht ist. Oder ob ich mich engagiere, ob ich mich darauf einlasse, ob ich ein Risiko eingehe, ob ich Teil dieser Geschichte bin. Es macht nicht nur einen großen Unterschied, es macht den entscheidenden Unterschied. Finde ich an Abraham toll. Er verlässt sein Elternhaus, seine Sippe, seine Familie, er gibt alles auf und weiß noch gar nicht, wo er hin soll. Er vertraut Gott. Wir sind auch vor 4,5 Jahren von Garmisch-Partenkirchen nach Passau gezogen. Wir wussten auch noch nicht so richtig, was auf uns zukommt. Ich will mich nicht gleichsetzen mit Abraham. Aber es war ein Wagnis für uns. Wir kannten dort keinen Menschen. Und ich bin froh, dass wir dieses Wagnis eingegangen sind und jetzt nach 4,5 Jahren ab und zu stehe ich in der Gefahr, so ein bisschen auch zu zweifeln, zu sagen, war es wirklich der Weg? Eine kleine Gemeinde entstanden, keine Megachurch oder so, ne? Aber dann erinnert mich Gott wieder daran und sagt, was hast du denn erwartet? Den schnellen Erfolg? Tolle Geschichten, die du erzählen kannst in Gottesdiensten der Nachbargemeinden? Habe ich nicht. Aber vieles erlebt mit Gott. Und das will ich mir vor Augen halten, um mein Vertrauen nicht zu verlieren. Ich glaube, wir sind am richtigen Platz nach wie vor. Und ich glaube, Gott hat eine Verheißung für Passau und diese Stadt. Nicht nur durch uns, es sind viele andere Kirchen noch auch da, aber auch mit uns. Und das ist das Entscheidende, dass wir dranbleiben an Gottes Zusagen. Dass wir auch eine lange Wegstrecke mal gehen können, so wie sie Abraham gegangen ist, und nicht gleich aufgeben. Wenn wir Jesus selbst ansehen, dann merken wir, wie das auch für ihn eine Herausforderung war, diesen Weg zu gehen, vor allem dann zum Schluss, kurz bevor er an das Kreuz gegangen ist. Und wie sehr er darum ringt, dass Gott ihm wirklich klar macht, dass es keinen anderen Weg gibt. Wenn es dein Wille ist, oh Herr, sagte, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Vorübergehen. Aber Gott stärkt ihn und macht ihn fähig, diesen Weg zu gehen, zum Glück für dich und für mich. Deshalb als Gemeinde, aber auch ganz persönlich, ich finde es so entscheidend, dass wir auch bereit sind, uns zu investieren und Wagnisse einzugehen. Deswegen meine Frage an dich ganz persönlich, wo fordert Gott dich heraus? Neues Land vielleicht zu entdecken. Das muss nicht immer mit einem Wegzug zu tun haben, ja? Es gibt ganz viele Positionswechsel, die wir auch so vornehmen können, innerhalb der Gemeinde eine neue Aufgabe zum Beispiel, eine Herausforderung anzunehmen, die Gott uns zeigt. Oder sich Menschen anzunehmen, die Gott uns vor die Füße stellt, ja, wo wir den Eindruck haben, die brauchen mich jetzt oder da kann ich vielleicht ein Stück weit Begleiter sein. Und vieles mehr. Sachen, die Gott für uns vorbereitet hat und wo es darum geht, aufzubrechen. Alte Fahrwasser mal zu verlassen und Neues zu wagen. Und es gibt einen schönen Test für Gemeindeversammlungen. Ihr habt ihr sicherlich auch, weiß nicht wie oft im Jahr. Guckt doch mal, wie oft ihr euch befasst mit Verwaltung und wie stark mit neuen Ideen, mit Perspektiven. Wie oft über Wagnisse diskutiert, von mir aus kontrovers. Aber diskutiert, Dinge zu verändern und nach vorne zu sehen, finde ich sehr entscheidend. Ein zweites, im Gehen erkennen wir den Weg. Auch das wird hier sehr klar deutlich. Er hat noch kein konkretes Ziel und während der Reise zeigt ihm Gott quasi, wo er hin soll, das Land Kanaan. Und dann gibt es ein paar Umwege, die haben wir schon gehört, dass er eben mit seiner Magd ein Kind zeugt, dass er seine Frau verleugnet. Aber trotzdem, trotz dieser Umwege steht Gott zu ihm. Er sagt also nicht, du Abraham, das habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt mit dir, weißt? Jetzt schon ein bisschen mehr nur Vertrauen, Kinder. Hast es nicht geschafft. Nimm mir den Nächsten. So denkt Gott nicht. Ich finde es fantastisch, wie barmherzig Gott ist. Und wie er mich und dich immer wieder auf die Spur bringt. Und eben nicht loslässt und an uns festhält. Und uns damit die Chance gibt, auch Wege zu verändern, bestenfalls auch umzukehren und neu anzufangen. Aber wir Deutschen sind vielleicht auch ein bisschen speziell, wenn wir so was Neues angehen. Am liebsten hätten wir ja einen detaillierten Fahrplan. Und wenn wir den haben, der dann so genau ausgearbeitet ist, Schritt 1 bis 17, dann hätten wir ganz am Ende am liebsten noch so eine Rückversicherung, wenn dann doch alles scheitert, dass uns nichts passieren kann. Wir haben ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis, das will ich damit sagen. Aber die meisten Dinge, die Gott bewirkt und die auch in dieser Welt an anderer Stelle passieren, passieren dadurch, dass Menschen Risiken eingehen. Dass sie bereit sind, auch Fehler zu machen, auch Umwege zu gehen. Dass sie davor keine Angst haben. Und deshalb meine ich, die Gemeinde Gottes sollte der angstfreiste Raum sein, den es in dieser Welt gibt. Wo Menschen sich ausprobieren dürfen. Wo wir einmal mutig sein dürfen und auch hinterher sagen können, okay, lass uns lernen, wenn es mal nicht geklappt hat. Wo nicht alles gleich perfekt sein muss und wir eben nicht alles im Detail wissen. Von Petrus wird ja berichtet, dass er diesen Traum hat nachts mit diesem unreinen Getier und hat keine Ahnung, was dieser Traum bedeuten soll. Aber er macht sich auf den Weg, er wird dann eingeladen zu einem römischen Soldaten, macht sich auf den Weg und erst im Gehen erkennt ja, was der Plan Gottes ist. Und es hat dazu geführt, dass wir heute hier sitzen und das Evangelium eben nicht nur Juden verkündigt wird, sondern der ganzen Welt. Im Gehen. Im Epheserbrief gibt es eine Stelle, die mir sehr wichtig geworden ist. Da heißt es, wir selbst sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar die guten Taten schon geschaffen, die wir nun auch tun sollen. Also Gott bereitet unseren Weg vor. Eigentlich gilt es nur darum, für uns zu entdecken, was Gott vorbereitet hat. Und da sollten wir alle Energie reinsetzen. Zweifel gehören dazu, das ist der letzte Punkt. Das mit dem Lachen, dass beide gelacht haben und wahrscheinlich dieses Lachen ein eher hämisches Lachen oder ungläubiges Lachen war, darüber haben wir gesprochen. Dass Gott nicht mitlacht an dieser Stelle ist klar, oder? Ich glaube, dass Gott Humor hat. Viel sogar. Aber dass er an dieser Stelle nicht lachen kann, ist klar. Denn da geht es um eine Zusage, eine Verheißung. Da geht es um seine Verlässlichkeit. Letztlich auch um seine Autorität. Aber ich denke, er versteht auch die Enttäuschung. die Spannung, unter der die beiden gestanden sind, und er lässt sich nicht beirren. Er belohnt sie letztlich für ihr langes Vertrauen. Er hat ihnen einen Sohn versprochen. Er hat ihnen Sarah und Abraham versprochen. Und dieser Sohn kommt tatsächlich durch ein Wunder in diesem Alter zur Welt. Was hat Gott dir versprochen? Jesus sagt im Matthäusevangelium: Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum, und jetzt sage ich es ganz persönlich, darum geh hin, mach zu Jüngern, taufe und lehre. Ich bin immer bei dir jeden Tag bis zum Weltende. Das hat Gott dir und mir versprochen. Und vieles andere. Starkes Versprechen, oder? Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht müde werden, dass wir uns nicht prägen lassen von Negativerfahrungen, sondern dass wir sehen, wie Gott handelt in dieser Welt, und das tut er doch auch, oder? Und das festhalten, uns vor Augen führen. Als wir in Garmisch verabschiedet wurden, kam ein Ehepaar auf uns zu, mit dem wir zur Freundschaft geschlossen hatten. Die waren noch nicht so lange mit Christus unterwegs. Und die haben uns so eine Karte mitgegeben, und da standen zwei Worte drauf. Bleib dran. Nicht mehr. Bleib dran. Darum geht es, dass wir dranbleiben an Jesus und an seinen Versprechen, an seinen Zusagen. Dass wir sie uns immer wieder neu vor Augen führen, dass wir, wenn wir sie nicht mehr glauben können, auch gegenseitig zusprechen, dass wir füreinander beten. Und dass wir dort, wo wir scheitern oder enttäuscht sind, auch das gibt es, dass wir das zulassen. Das ist total schmerzhaft. Aber ich erlebe manchmal, wie wir in der Gefahr stehen, das umzudeuten. Ja, Gott hat einen anderen Plan, einen anderen Weg gehabt und so. Sicherlich, aber hilft mir das wirklich in der Situation? Ich denke, es ist auch wichtig, miteinander zu trauern, Enttäuschung auszuhalten und es Gott zu sagen. Auch das macht eine lebendige Gemeinschaft aus. Vielleicht sogar gerade. Auch im Umgang mit ihren Zweifeln sind uns Abraham und Sarah ein Vorbild, nicht nur im Umgang mit ihrem Glauben. Ein Mann sagt mal zu Jesus, als er gefragt wird, ob Jesus seinen Sohn heilen kann, ihr kennt es vermutlich, da sagt dieser Mann: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Fantastische Antwort und vor allem ehrlich. Das war alles, was er aufbringen konnte, einen mit Zweifeln behafteten Glauben. Und dieser Glaube war genug, damit Gott in seinem Leben Wunder wirkt und diesen Sohn heilt. Unser Schwiegersohn, vor anderthalb Jahren unsere Tochter geheiratet, zwei Tage nach seiner Hochzeit mit Erkältungssymptomen zum Arzt gegangen und bekam die Diagnose Leukämie. Und ihr könnt euch vorstellen, was das auch für uns als Familie bedeutet hat. Wir haben gebetet, wir haben über ihm gebetet, auf und ab. Und Gott war gnädig, hat Wunder gewirkt. Nach einem Jahr konnte er zumindest nach medizinischem Ermessen sagen, dass er geheilt ist, soweit das möglich ist, medizinisch. Und nach der Hochzeit, ein Jahr nach der Hochzeit, folgte ein weiteres Fest. Und diesmal war es ein Fest der Dankbarkeit. Ein Fest zur Ehre Gottes, wo er alles nochmal Revue hat passieren lassen, was in diesem Jahr war. Und wo wir Gott gelobt und angebetet haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt hier, dass Abraham ein Fest veranstaltet hat, als Isaak entwöhnt wurde von seiner Mutter. Ein großes Fest. Da wäre ich gern dabei gewesen. All die Umwege vergessen, all der Zweifel vergessen. Ein Fest zur Ehre Gottes. Lasst uns das miteinander feiern, wenn wir erleben, wie Gott Wunder wirkt und nicht zur Tagesordnung übergehen. Das ist doch auch wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Das stärkt uns und wir nehmen es mit. Und jetzt haben wir in kurzer Zeit die ganze Spannbreite gemeindlichen und persönlichen christlichen Lebens hier miteinander besprochen und darüber nachgedacht. Ich habe begonnen mit einem Beispiel, wie jemand gestorben ist, für den um Heilung gebetet wurde. Und ich habe geendet mit jemand, der geheilt wurde. Und beides erleben wir. Und vielleicht nicht in dieser krassen Form, erleben wir beides in unserem Leben auch mit unseren Gebeten. Erhörung und Nichterhörung. Aber ihr Lieben, eines Tages werden wir bei Jesus sein. Und die vielen Fragen, die wir vielleicht auch dann mithaben, die wird er uns beantworten, da bin ich ganz sicher. Und er wird uns fragen, ob wir dran geblieben sind an seinen Verheißungen, trotz allen Zweifeln, trotz all dem, was wir uns vielleicht zu schaffen macht. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir miteinander sagen können, ja, soweit es mir möglich war, ich bin dran geblieben und habe nicht aufgehört, mir vor Augen zu führen, was ein großartiger Gott du bist. Welche Möglichkeiten du hast. Und danach habe ich versucht, mein Leben auszurichten. Also im Blick auf Abraham und Sarah gilt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Du hast es gesagt, Isaak heißt, er lacht oder sie lacht. Manche haben das dann auch umgedeutet, so Gott möge gnädig lachen. Und am Schluss der Geschichte steht auch bei diesem Fest, dass alle Menschen gelacht haben. Und es war ein anderes Lachen. Es war das Lachen der Freude und des Lobes Gottes. Deshalb, ihr Lieben, das war mein Ziel für mich bei der Vorbereitung und für dich jetzt, dass Jesus uns klar macht, wie wichtig es ist, dran zu bleiben. Dass er uns Mut macht, neue Wege zu gehen. Dass wir keine Angst vor Fehlern haben und dass wir uns immer wieder neu herausfordern lassen. Und unterwegs sind mit diesem wunderbaren Gott. Gott segne euch dazu. Amen.